So, wenn man sich so überlegt, was wünscht man sich für das neue Jahr, dann kann man sich ja mal fragen, was wünscht sich denn Gott für uns, oder? Hat Gott vielleicht auch so eine Art einen Neujahrswunsch? Sagen, oh, das Neujahrsfang, jetzt habe ich einen Wunsch an alle, die da reinhocken in der Halle 5. Und tatsächlich bin ich so auf einen Vers gestossen in der Bibel, wo so etwas sagt, wie so ein Wunsch, wo Gott vermutlich an dich und an mich hat für das kommende Jahr. Steht aus dem Micha 6, Vers 8. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinem Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Andere Übersetzungen, Elbefelder steht zum Beispiel am Schluss, nicht lebe in steter Verbindung, steht, gehe einsichtig mit Gott oder wandle demütig mit Gott. Also Gang mit Gott, wandle mit Gott. Wenn man den Vers lesen, dann sehen wir, da sind irgendwie zwei Wünsche drin, die Gott hat, und das dritte ist mehr ein Angebot, das da ist. Also die zwei Wünsche, die Gott hat, halte ich als Recht. Und wenn da steht, halte ich als Recht, dann meint er, halte ich an die göttlichen Ordnungen, halte ich an die biblischen Werte, an die biblischen Prinzipien, an die biblischen Worte. Halte ich als Recht, oder? Und achte auf deine Mitmenschen. Und das Angebot, das am Schluss kommt, es klingt zwar so, hey, und lebe mit Gott, wandle mit Gott, aber das ist eigentlich ein Angebot, weil das ist ja Gott, der das sagt. Gott sagt, hey, und da drin steht das Angebot, du darfst mit mir wandeln, du darfst mit mir gehen, du darfst in dieser engen Verbindung mit mir leben. Und das ist das Angebot, das da drin steht, mit Gott zu gehen, mit Gott zu wandeln. Und wir sehen einfach, Gott wünscht sich nichts mehr als Gemeinschaft auch in dem neuen Jahr. Und zwar nicht nur am Sonntagmorgen, wenn wir da zusammen sind, nicht nur einzelne spezielle Momente in deinem Leben, wo du sagst, wow, das spüre jetzt, da ist Gott da, sondern Gott will mit dir gehen, wo immer auch du bist, so 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, will Gott mit dir gehen. Das ist das Angebot, das da drin steckt. Und ich glaube so, manchmal ist man auf der Suche nach einer tiefen Gemeinschaft mit Gott. Und dann denkt man an spezielle Momente. Und die sind gut. Und ich erlebe den Gottesdienst auch so, dass wir im Gottesdienst einfach auch spezielle Momente auch mit Gott haben. Und Gott etwas Spezielles macht. Und da haben wir auch fest drüber geredet. Aber ich glaube, so die wirkliche, tiefe Gemeinschaft erleben wir, wenn wir mit Gott gehen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und zwar nicht nur einzelne Momente, sondern wirklich sagen, hey, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden bin ich mit Gott unterwegs. Da gibt es einen Typ in der Bibel, der heißt Henoch. Der hat das gemacht. 1. Mose 5, Vers 21 steht das, bis 24. Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Der hat einen guten Vorsatz mal durchgezogen, 300 Jahre, oder? Und dann ist etwas passiert und plötzlich war er nicht mehr da, denn Gott hat ihn hinweggenommen. Bluff, weg. 300 Jahre mit Gott gewandelt und dann ist er weg gewesen. Und es ist eigentlich interessant, wenn man das lesen, das Einzige, was in der Bibel steht, was der Henoch ausgezeichnet hat, ist, dass er mit Gott gewandelt ist. Und dann hat es gemacht, wusch, und weg ist er gewesen. Und Gott hat ihn zu sich genommen. Gott hat so dermaßen Freude gehabt an dieser Lebensweise von dem Henoch, wo man mit dem einen Satz beschreiben könnte, er ist mit Gott gewandelt. Er ist mit Gott gelaufen, Tag für Tag, 7 Tage in der Woche. Und er hat so Freude gehabt ihm, dass er gefunden hat, jetzt nehme ich ihn einfach mal weg, fertig. Ich kann nicht mehr zuschauen, wie er da, ich will ihn jetzt näher haben. Was auch immer, können da lange darüber diskutieren, aber Hebräer 11, Vers 5 steht über den Henoch Folgendes. Er, also der Henoch gemeint, wurde nicht gefunden, also die haben ihn sogar gesucht. Er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung, jetzt müsst ihr hören, vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Gott hat Freude gehabt, einfach pure Freude an dem Henoch. Und wie hat er den Gott so gefallen? Das einzige Antwort, die man findet, weil er mit Gott gelaufen ist. Weil er mit Gott gewandelt ist, weil er mit Gott unterwegs ist. Den ganzen Tag, die ganze Woche, 24 Stunden am Tag, ist er mit Gott unterwegs gewesen. Und ich bin überzeugt, es gibt nichts Größeres für Gott, als wenn ein Mensch sich entscheidet, ich will wirklich mit Gott gehen. Ich will nicht Gott einen einzelnen Moment suchen. Ich will nicht so einzelne Stunden haben in der Woche, wo ich irgendwie Gott suche oder wo ich Zeit habe für Gott. Sondern nein, ich will mit Gott gehen. Ich will meinen ganzen Weg, ich will mit Gott unterwegs sein. Ich glaube, es gibt nichts Größeres für Gott. Ich glaube sogar, das ist die Art von Gemeinschaft, die Gott sucht. Es ist schön, wenn wir Gott in einzelnen Momenten erleben können, aber ich glaube, die Art von Gemeinschaft, die Gott sucht, ist das permanent miteinander unterwegs sein, wo immer das wir sind, dass wir mit Gott unterwegs sind. Was bedeutet jetzt das ganz genau, wenn man sagt, hey, wir wollen mit Jesus wandeln, wir wollen mit Jesus unterwegs sein? Was hat das ganz genau für eine Bedeutung, so den gemeinsamen Weg mit Jesus gehen? Ich will es mal so formulieren. Ich glaube, es bedeutet, dass wir unseren Alltag, und zwar jede Stunde in unserem Leben, in Übereinstimmung mit Gottes Absichten leben, dass wir in Übereinstimmung leben mit Gottes Wert, wo Gott hat, und dass wir in Übereinstimmung leben mit dem Plan, wo Gott hat. Das bekannte Gebet, hey, dein Wille soll geschehen, oder? Dass wir sagen, hey, das heisst mit Gott wandeln, dass unser Leben eigentlich eine Übereinstimmung ist von dem, was Gott will, was Gott denkt, was Gott für uns vorhat. Und es bedeutet nicht, dass wir Gott einfach für den Notfall dabei haben. Ich habe viele solche Leute, in Notsituationen, wenn es schlecht geht, und ich zähle mich ja auch ein bisschen zu dem, oder? Also wirklich intensiv beten, so 3-4 Mal in der Nacht beten, das machst du dann, wenn es so schlecht geht. Und wenn irgendetwas vor dir ist, wo du denkst, oh wow, was kommt da auf mich zu? Und dann merkst du, jetzt muss ich Gott einfach, ich muss Gott bitten und Gott muss eingreifen und alles. Aber das ist nicht einfach nur das, was Gott will, oder? Mit Gott wandeln heisst, ich lebe in Übereinstimmung. Auch wenn es mir gut geht. Wenn ich eigentlich mal so das Gefühl habe, ich brauche Gott eigentlich gar nicht, ich bin gesegnet, mir geht alles gut, mir klingt alles, ich habe es gut im Job, Family ist gut, alles cool, oder? Und dann muss ich sagen, nein, aber ich habe einen größeren Anspruch an mein Leben, ich will in Übereinstimmung leben mit dem, was Gott denkt, was Gott will, mit seinen Plänen. So mit Gott gehen heisst, mit seinen Augen sehen, mit seinen Werten leben und seine Taten machen. Das, was er denkt für dein Leben. Und ich will da eine Zwischenfrage stellen. Und ich hoffe, ich tue niemandem zu fest auf den Füßen rumtrampeln. Ein bisschen schon, oder? Aber so eine Zwischenfrage. Wie ernst nimmst du Jesus überhaupt in deinem Alltag? Wie ernst nimmst du Jesus überhaupt, wenn du am Arbeiten bist, wenn du unterwegs bist, deinem Hobby nachgehst? Wie fest glaubst du an die Souveränität, an die Überlegenheit von Jesus? Wie fest glaubst du an die Autorität der Bibel? Wenn du so eine Skala machen müsstest, so wie fest wo tust du das hier? Oder? Oberste 10 heisst, hey, 100% glaube ich an die Autorität von Jesus in meinem Leben. 100% glaube ich an die Autorität und Souveränität auch von der Bibel. Das wäre das 10, oder? Und ohne das 0 wäre dann Katastrophe. Aber gleich. Irgendwo, wo wirst du dich einteilen, da drin? Ich glaube, wir können nicht mit Gott unterwegs sein, wenn wir nicht sagen, Jesus und sein Wort ist das Maß von allen Dingen in meinem Leben. Das ist das Maß von allen Dingen, Jesus und sein Wort. Und ich will zwei Sachen einfach in Erinnerung rufen. Anfangsjahr ist das gar nicht schlecht. Das erste heisst, sein Wort gilt in alle Ewigkeit. Gottes Wort gilt in alle Ewigkeit. Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blumen verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Es gibt kein Wort, wo Gott je ausgesprochen hat, wo nicht ewiglich bleibt. Kein Wort. Was wir in der Bibel lesen, das ist Gottes Wort. Und das heisst, die Bibel hat einen Ewigkeitswert, eine Ewigkeitsbedeutung. Und zwar nicht ein nostalgisches, sondern ganz krass, was das Wort bedeutet. Das ist ewiglich. Schauen Sie so, Zeiten ändern sich. Gesellschaft ändert sich. Die Welt verändert sich. Kulturen verändern sich. Ansprüche verändern sich. Du veränderst dich. Königreich kommt und sie gehen, das steht so in der Bibel, oder? Aber das Wort von Gott bleibt ewig. Das Wort von Gott hat seine Gültigkeit unabhängig, in welcher Zeit du geboren worden bist. Ob du im Mittelalter geboren worden bist oder heute oder noch früher, das spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, in welcher Kultur dass du lebst. Es spielt auch nicht eine Rolle, wie sich Kultur verändert hat, wie sich Gesellschaft verändert hat. Das Wort von Gott bleibt ewiglich. Das steht so in der Bibel. Und das können wir entweder annehmen und sagen, ja, wir glauben das. Das Wort von Gott ist das Mass von allem, was ich finden kann. Und das Zweite ist, Gott verändert sich auch nicht. Malachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Hebräer 13, Vers 8, Jesus blieb der gleich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gestern, heute und morgen, er blieb der gleich. Psalm 102, Himmel und Erde werden vergehen. Aber Gott nicht. Jakobus 1,17, er, der Vater vom Licht, ändert sich nicht. Niemals wird Licht und Finsternis sich verändern. Wisst ihr, was das bedeutet? Es wird niemals eine Verschiebung geben von dem, was Licht ist und was Finsternis ist. Es wird niemals eine Verschiebung geben von dem, was die Bibel sagt, was Recht und was Unrecht ist. Weil der Vater vom Licht verändert sich nicht. Und dann denke ich mir mal, was sind wir für Menschen, die uns manchmal anmassen und sagen, das ist jetzt schon okay in dem Zusammenhang, oder? Wo in der Bibel sagt, aber das ist nicht Licht. Das ist eben Finsternis. Und ich glaube, es ist gut, dass sich Gott nicht ändert. Wisst ihr warum? Weil Gott ist perfekt. Er ist immer perfekt gewesen und er wird perfekt bleiben. Und seine Gedanken, seine Absichten und seine Pläne, die sind schon immer perfekt gewesen und die sind heute perfekt und die sind im Fall auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und in 100 Jahren sind sie auch noch perfekt. Er hat sich nicht geändert und er wird sich nicht ändern. Und seine Worte, seine Gedanken und seine Wege müssen wir nicht der heutigen Zeit anpassen. Das würde ich einfach mal gesagt haben. Weil er hat sich nicht verändert und sein Wort hat sich nicht verändert. Und wenn es Bibelstellen gibt, die nicht in dein Leben passen, oder Bibelstellen gibt, wo du denkst, hey, das ist so, die passen nicht in meine Zeit, die passen auch nicht in meine Situation, dann möchte ich dir heute sagen, du kannst lange warten, bis Gott eine Spezialversion von der Bibel für dich rausgibt. Das wird er nicht machen. Weil er sagt, hey, mein Wort gilt. Mein Wort gilt für alle Ewigkeit. Das gilt im Fall auch in deiner Situation. Auch wenn es so schwierig ist, auch wenn du vielleicht im Moment hast in deinem Leben, sagst, ich kann mir es nicht recht vorstellen und es ist unschwierig, das umzusetzen. Aber es gilt. Das heisst nicht, wir dürfen nicht das Problem haben mit diesen Bibelversen, wie sie schwierig sind zum Umsetzen. Aber es heisst, wir müssen sie akzeptieren, dass sie von Gott kommen. Verstehen Sie? Wir können mit unseren Schwierigkeiten und unseren Problemen können wir zu Gott gehen, aber wir können nicht anfangen, die Bibel unserer Zeit anzupassen. Du kannst auch lange warten, bis der Heilige Geist dir sagt, hey, in deinem Fall gibt es eine Ausnahme. Steht zwar so in der Bibel, als der Wille von Gott, aber in deinem Fall gibt es jetzt eine Ausnahme, oder? Das wird nicht passieren. Warum nicht? Weil Gott sich nicht verändert. Warum? Weil sein Wort sich nicht verändert. Und schau, ich glaube, es geht um etwas ganz Wichtiges. Wir müssen nicht probieren, Gott und sein Wort unserem Leben anzupassen. Sondern die Bibel fordert uns auf, dass wir unser Leben Gott und sein Wort anpassen. Versteht ihr? Also nicht probieren, hey, ich muss jetzt irgendwie das, was Gott sagt oder Gott selber meiner Situation, meinem Leben anzupassen, sondern probier dein Leben und deine Situation dem Gott anzupassen. Dem anzupassen, was der Gott sagt. In der heutigen Zeit finde ich das etwas ganz Wichtiges. Und ich erlebe so viel auch in Diskussionen, auch mit Christen, dass man einfach da Eventualitäten mit einbezieht, die doch auch noch könnten sein, oder wo es dann vielleicht gleich nicht so wäre, oder wo Gott das vielleicht noch anders gemeint hätte, oder wo halt die heutige Zeit noch ein bisschen anders ist und das nicht mehr so stimmt. Aber die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt, Gott ist ewig und sein Wort ist ewig. Und das führt dich an eine Entscheidung an. Und zu Anfangsjahr ist das ein guter Moment, sich Gedanken zu machen, oder? Es ist eine Entscheidung. Es ist ja eigentlich die Einladung, die Gott macht und sagt, hey, du kannst mit mir wandeln. Ich will mit dir wandeln. Ich will auf dir auch Gemeinschaft haben mit dir. 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Ich will mit dir unterwegs sein. Und das ist ja eigentlich ein Moment, wo uns eine Entscheidung anführt. Wenn wir denn das? Wenn wir das, suchen wir das auch in unserem Leben, in unserem Alltag, die Übereinstimmung. Suchen wir die Übereinstimmung mit Gott, mit seinem Wort, mit seinen Absichten, mit seinen Plänen, mit seinen Werten. Wir haben schon ein Problem manchmal mit der gesellschaftlichen Prägung, mit der kulturellen Prägung. Manchmal auch mit Verletzungen und Enttäuschungen. Wir tun uns Sachen zurechtweisen, weil wir es vielleicht einmal schlecht erlebt haben, weil wir Christen schlecht erlebt haben, weil wir Situationen schlecht erlebt haben, weil wir vielleicht denken, da hat mich Gott vergessen im Stich gelassen oder was auch immer. Und mit dem haben wir zu kämpfen, das ist ja so, oder? Und dann höre ich manchmal so Sätze, wie jemand sagt, hey, ich öffne mein Herz nicht, weil ich mache mich nicht noch einmal verletzlich. Ich bin da zu fest verletzt worden. Ich bin zu fest verletzt worden in einer Kirche rein. Oder von anderen Christen. Ich heirate nicht, weil ich meine Gründe habe. Ich sehe das Modell der Ehe vielleicht nicht so. Ich bin nicht bereit zum Vergehen, weil. Der andere müsste vielleicht auf mich zukommen. Ich muss doch jetzt nicht einfach vergehen, ich kann das nicht. Ich investiere mich nicht in die Church, weil. Ich sehe das anders in der Bibel, und zwar aus dem und dem Grund. Ich bin halt so, weil. Ich habe andere Prioritäten, weil. Ich kann mich nicht ändern, weil. Ich will mich nicht ändern, weil. Kennt ihr das? So, komm, in meinem Leben mal, wenn wir ehrlich sind. Wir alle zusammen haben schon die Momente, wo wir sagen, nein, ich will das und das nicht, weil. Steht zwar in der Bibel, ist die Absicht, aber weil es anders ist. Der Teufel präsentiert dir täglich ein riesen Angebot an Gründen, dein Leben nicht nach Gott und seinen Wert konsequent auszurichten. Ein riesen Angebot. Aber wenn wir davon ausgehen, es gibt das Reich vom Licht und das Reich von der Finsternis und Gott so klar ist mit seinen Wertmaßstäben, die er gibt und sagt, hey, das Reich vom Licht funktioniert so und so, dann kommt eigentlich alles andere aus dem Reich von der Finsternis. Und ich glaube, das hilft dann, wenn man das ein bisschen erkennen kann. 1. Johannes 1, Vers 6 und 7 steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und da ist der Begriff Wort, ist eine Umschreibung vom Wesen und vom Reich von Gott. Also wenn wir es dann eben nicht machen, sorry, dann leben wir nicht im Licht. Und ich möchte dich wirklich jetzt in dem Moment einfach schnell ein paar Sekunden mit deinen Gedanken lassen, dir zu überlegen, willst du wirklich mit Jesus gehen? Willst du das wirklich? Sagst du, hey, mal, das ist meine Sehnsucht. Mit Jesus gehen, das steht über allem. Steht über meinen Verletzungen, über meiner Prägung. Steht über dem, was meine Verwandten sagen, meine Kollegen sagen. Ich will mit Jesus gehen. Das ist eine Herausforderung und es ist eine lebenslange Herausforderung. Es ist eine lebenslange Herausforderung, zu lernen, wie wir in jeder Lebenssituation, wie wir Tag für Tag, Stunde für Stunde können, in dieser Übereinstimmung mit Gott leben. Und ich glaube, es ist eine tiefgehende Glaubensentscheidung. Es ist eine Glaubensentscheidung, wo du musst fällen in deinem Leben, will ich das? Wir reden nicht über das Können. Wir alle zusammen sind Menschen, die immer wieder fallen, immer wieder Fehler machen, aber will ich das wirklich? Will ich wirklich mit Gott gehen? Habe ich den Wunsch in mir drin? Ich glaube, die Glaubensentscheidung, die den grössten Einfluss hat, wie das neue Jahr aussieht. Was in deinem neuen Jahr alles passiert oder nicht passiert. Will ich wirklich mit Jesus gehen? Und wenn du willst, das machen, dann habe ich einen Vers, den wir miteinander lesen können. Psalm 25, 4 und 5. Herr, zeig mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Ich lese nochmal und du kannst auch innerlich einfach das wie mitsagen, wenn du sagst, ich will das wirklich. Das ist eine Absicht, die ich habe in diesem Jahr. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Vielleicht ein wichtiger Entscheid, wo du sagst, hey, ich muss den heute nochmal fällen. Vielleicht hast du den noch gar nie gefällt. Vielleicht sagst du, auf die Art habe ich das noch nie festgelegt in meinem Leben. Auf die Art habe ich das noch gar nie bestimmt in meinem Leben. Da sag ich, ich will das, Schritt auf Schritt. Ich will in dieser Übereinstimmung mit Gott leben. Wisst ihr, der Moment, das nennt sich Lebensübergabe. Der Moment, wo man sagt, ich will das neue Leben mit Gott haben. Und wenn du das noch nie bewusst gefällt hast in deinem Leben, dann lade ich dich ein, den Entscheid zu machen. Und du darfst gerne im Anschluss oder im zweiten Teil vom Gottesdienst, während dem Worship, kann man da zum Gebet im Hintergrund und es Leute, die mit dir beten und du kannst das im Gebet festmachen. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, hey, ich habe das eigentlich schon mal gefällt, aber so nochmal so ganz bewusst, ich will es wieder machen. Ich will das wie nochmal, kennen das, einen Flock hinschlagen nochmal im Leben, oder? Und sagen, mal von jetzt an, das will ich wirklich. Und ich bin vielleicht von dem weggekommen. Ich habe mal in einer anderen Konsequenz meinen Glauben gelebt, wie jetzt. Und ich will den Pflock nochmal einschlagen, dann mach das heute. Und auch du darfst beten lassen und darfst dich segnen lassen in dem Sinne, dass man miteinander, mit einem Better zusammen kann sagen, hey, jetzt will ich festmachen vor Gott. Wir starten das ja mit einer spannenden Predigtserie. Und die Predigtserie, die funktioniert eigentlich nur, wenn wir den Entscheid gefällt haben. Wenn wir den Entscheid nicht so gefällt haben, dann funktioniert es nicht so. Sie baut ein bisschen auf dem auf, oder? Und zwar habe ich das Leben von Jesus angeschaut und mache ich durchgegoogelt in den Evangelien. Und zwar hat mich interessiert, sein Umgang in Gesellschaft und sein Umgang mit Menschen. Also wir reden in dieser Serie nicht über, über das geistliche Leben von Jesus, obwohl der Umgang mit Menschen auch sehr geistlich oder ungeistlich kann sein. Aber wir reden nicht über seine Beziehung zum Vater im Himmel, Wir reden nicht über seine Autorität als Sohn von Gott, der auf dieser Erde gelebt hat, sondern wir reden über seinen Umgang in Gesellschaft und in Begegnungen mit Menschen. Und da habe ich 7 so Prinzipien gefunden, nach denen Jesus konsequent gelebt hat. Und wir sagen, diese 7 Prinzipien sind die goldigen Regeln. Und so heisst auch die Serie, wo wir miteinander starten in den nächsten paar Sündig. Also in Bezug auf Gemeinschaft, der Umgang von Jesus mit anderen Menschen. Und die erste goldige Regel, die wir finden, sie ist sehr offensichtlich und sie ist eine Grundlage für alle anderen goldigen Regeln. Und dann können wir das jetzt noch kurz anschneiden miteinander, aber ihr werdet sehen, die nächsten Sündig, wir kommen immer wieder auf das zurück. Wir können nicht anders, wieder immer auf die goldige Regel Nummer 1 zurückkommen und die heisst nämlich Nächstenliebe. Goldige Regel Nummer 1, Nächstenliebe. Das Prinzip der Nächstenliebe zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, vor allem aber auch durch das Leben von Jesus und durch die Lehre von Jesus, zu dem, was er gesagt hat, was er predigt hat. Jesus hat das Prinzip gelebt, er hat es predigt und er hat das Prinzip zum Grundsatz gemacht fürs christliche Leben. Er sagt, Prinzip Nummer 1, Nächstenliebe, ist ein Grundsatz fürs christliche Leben. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Ihr seht, auf welche Ebene das Jesus zuhebt. Es macht den Eindruck, dass er sagt, du kannst eigentlich gar nicht Gott lieben, wenn du das zweite Gebot nicht einhaltest. Weil die sind so miteinander verknüpft, oder? Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also er stellt dir zwei Gebote auf die gleiche Ebene auf. Gott zu lieben und Mitmenschen zu lieben. Es ist ebenso wichtig. Und die zentrale Bedeutung von dieser Nächstenliebe, das ist nicht nur etwas, was Jesus einmal schon schnell rausgeschossen hat, oder? Und mal so gesagt hat, einfach um ein bisschen die Leute ein bisschen kützeln und ein bisschen herausfordern, ein bisschen Challenge oder so, sondern das zieht sich wirklich durch. Der Jakobus geht so weit, dass er dann sagt, das ist königliche Gesetz. Bei allen Gesetzen, bei allem, was wir denken, was wichtig ist in unserem Leben, das königliche Gesetz heisst Nächstenliebe. Jakobus 2, Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Doppelpunkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Also das ist königliche Gesetz, ist das Gesetz von der Nächstenliebe. Nächstenliebe ist Grundlage von jeglicher christlicher Ethik und Lebensführung. Und Jakobus sagt, und wenn das einhaltest, wenn die Nächstenliebe einhaltest, dann stimmt schon mal recht vieles in deinem Leben, oder? Dann tut dir recht, also kannst du nichts falsch machen mit Nächstenliebe, wenn du irgendwie in einer Situation bist und du merkst, hey, das geht um Nächstenliebe und dann sagst du, okay, ich will das leben, dann kannst du nichts falsch machen. Dann bist du einfach schon mal goldrichtig, oder? Mit dieser einfachen Gesinnung von dieser Nächstenliebe. Und wir werden sehen, dass wirklich alle goldenen Regeln auf diesem Prinzip aufbauen. Ich will einfach ein paar Sachen noch sagen zur Nächstenliebe, dass wir einen guten Start haben, oder, in das Thema hier. Nächstenliebe ist nicht die Antwort auf die Liebe von einem anderen Mensch, es ist die Antwort auf die Liebe von Gott. Nächstenliebe ist nicht deine Reaktion auf einen Typ oder eine Frau oder irgendjemand oder einen Arbeitskollegen, der einfach das ist so ein Liebe, den muss man einfach auch gerne haben, oder? Das ist nicht Nächstenliebe. Das ist schön, wenn es so einen Moment hat. Aber eigentlich, Nächstenliebe ist deine Antwort auf die Liebe von Gott. Es ist nicht deine Antwort auf die Liebe oder auf irgendetwas, was ein anderer Mensch macht, sondern es ist einzig und allein die Antwort auf das, was Gott macht. Nämlich, dass er dich liebt über alles. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grund. Der Grund für Nächstenliebe ist, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und der Vers im 1. Johannes 4, der steht im Zusammenhang mit einem grossen Abschnitt, wo es um die Liebe von Gott geht und wo es darum geht, wie wir die Liebe von Gott weitergeben können. Und das führt uns an den Punkt an, dass eben Nächstenliebe der Moment ist, wo wir die Liebe von Gott weitergeben. Es geht nicht um primär, ob wir Liebe empfinden für diese Person oder nicht, sondern wir haben die Absicht, die Liebe von Gott weiterzugeben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wir wollen, dass diese Liebe darf sichtbar werden im Leben von einem anderen Mensch. Nächstenliebe ist eine Fähigkeit, Gottes Liebe weiterzugeben. Und unsere Motivation für diese Fähigkeit, die kommt aus der Liebe von Gott. Die kommt einzig und allein aus der Liebe von Gott. Und Gott wird dich brauchen, anderen Menschen seine Liebe zu zeigen. Gott wird dich dazu brauchen, dass dein Mitmensch, wer immer du jetzt zu deinem Mitmensch zählst, aber du kannst davon ausgehen, dass faktisch jede Person, die dir ein bisschen in die Nähe kommt, zu deinen Mitmenschen gehört. Und Gott will, dass seine Liebe für die Menschen, die sie irgendwo in deinem Umfeld bewegen, dass die Liebe darf ins Gesicht bekommen, dass die Liebe darf spürbar sein. Das ist nächste Liebe. Das fängt in der Familie an. Ich will dir mal ein Umdenken schnell, ein bisschen, einfach, probier mal, das dir anders vorzustellen. Gerade in der Familie oder in der Ehe, da hat man ja einfach Familie gerne mit irgendwie, wir haben einander alle gerne, wir sind Familie, wir gehören zusammen, oder? Dann haben, aber es gibt noch einen anderen Grund. Es gibt eigentlich noch mal einen Grund, die Personen gern zu haben, und zwar, weil du sagst, weil Gott mich zuerst geliebt hat, weil ich die Person Liebe spüren lasse. Und das hilft dir vielleicht in einem Moment, wo dich jemand nervt. Das gibt es ja in ganz seltenen Fällen in den Familien, oder? In der Ehe habe ich auch schon gehört, dass das kann gehen. Arme Leute, nein. Nein, aber versteht ihr? Und jetzt in dem Moment sagst du, hey, ich will anders studieren. Ich will jetzt nicht sagen, eigentlich würde ich jetzt bocken oder was auch immer. Oder ich will jetzt zeigen, dass sie mich genervt hat. Oder soll jetzt das spüren. Und da gibt es ja verschiedene Taktiken, oder? Aber man sagt, nein, eigentlich meine Aufgabe ist, die Person zu lieben, auch wenn sie mich nervt jetzt als meine Ehefrau oder als mein Ehemann. Es ist mein Nächster und ich will, dass die Liebe von Gott spürt. Überleg dir das mal, was das passiert. Mach das mal mit deinem Chef. Dass du denkst, hey, es ist jetzt mir wurscht, ob er jetzt ein guter Chef ist im Moment oder nicht, aber ich will eigentlich, dass er die Liebe von Gott spürt an mich. Und liebe Chefs da rein, macht das mit euren Mitarbeitern. Geh mal an und sagt, hey, nein, ich will jetzt einfach, es geht mir gar nicht darum, ob das mein Lieblingsmitarbeiter ist oder nicht, aber ich will, dass jeder von meinen Mitarbeitern die Liebe von Gott spürt. Auf irgendeine Art und Weise. Mit dem Nachbarn. Das ist nächste Liebe. Nächste Liebe ist nicht primär ein Ausdruck von deinen Gefühlen. Verstehst du, Nächstenliebe ist ein Ausdruck von der Liebe von Gott, wo in dir lebt. Das steht in der Bibel. Die Liebe von Gott ist ausgegossen in dein Herz. Du hast alles, die Nächstenliebe zum Weiterleben. Nächstenliebe, das ist der zweite Punkt, das zeigt sich in unserem Verhalten. Hebräer 10, Vers 24, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Deine Worte, deine Wertschätzung, deine Taten, das ist das Gesicht von der Liebe von Gott. Nächstenliebe ist eine himmlische Gabe, das muss man einfach glauben. Das ist nicht etwas, was aus dir rauskommt. Nächstenliebe ist eine himmlische Gabe. Darum wird sie so explizit auch den Christen zugeordnet, oder? Also könnt irgendjemand mit Lesen sagen, hey, was sind denn Eigenschaften von Christen? Wisst ihr, was kommt? Nächstenliebe. Nebst dem, dass sie kein Sex haben vor dir und alles, was so und so herkommt, oder? Aber Nächstenliebe, es kommt immer. Da sagt man, hey, Christen, Nächstenliebe, die leben das. Warum? Weil es eine himmlische Gabe ist. Ausgossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und mit dieser Gabe wird Gott den Menschen begegnen im Umfeld. Nächstenliebe fordert uns auf, aktiv zu werden. Es geht nicht nur um Gefühle, sondern Nächstenliebe geht immer auch um Taten. Und darum habe ich wirklich eine Challenge und den will ich dir mitgeben. Überleg dir in Begegnungen mit anderen Menschen, wie kann ich dieser Person zeigen, dass sie ein geliebter Mensch ist von Gott. Ohne zu predigen. Einfach mal zeigen mit deinen Taten, mit deiner Art, wie du dieser Person begegnest. Was du zu ihr sagst, was du über die Person sagst. Fang an suchen nach Möglichkeiten, wie du kannst anderen Menschen in dieser Liebe begegnen, wo Gott dir gegeben hat. Anderen Menschen in dieser Liebe begegnen, wo Gott dir gegeben hat. Wertschätzung zeigen. Ein Liebesdienst, Anerkennung. Zeit verbringen mit diesen Menschen, Interesse zeigen, Ermutigung. Ich wünsche mir, dass wieder viel, viel mehr das Nächstenliebe nicht das Klischee ist, wo Christen eingedruckt werden, sondern das Nächstenliebe ein echtes Merkmal wieder wird von den Christen. Dass deine Nachbarn sagen, der ist ein Christ, warum? Ja, das merkst du bei seiner Nächstenliebe. Der lebt etwas, das ist ein Christ. Johannes 13, Vers 34 und 35 steht, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann steht, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist Merkmal Nummer 1 der Christen. Wie leben sie Nächstenliebe? Im Umgang mit anderen Menschen, die Gott nicht kennen, aber natürlich auch hier im Umgang mit uns als Church. Wenn die Leute hier kommen, dann sollten sie, bevor sie in dem Saal hocken und sagen, was ist das für ein geiles Screen da vorne, sollten sie sagen, was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen? Da lebt etwas, da spüre ich, da bin ich angenommen, da bin ich geliebt, da bin ich wertgeschätzt. Das muss aus dem Gruf sein. An dem werden Menschen erkennen, nicht an dem Fernseher da vorne. An dem werden Menschen erkennen, dass wir Jesus nachfolgen, an unserem Umgang miteinander. Leben wir Nächstenliebe. Wie erkennt man einen Christ an der Nächstenliebe? Wie erkennst du ein christliches Ehepaar an der Nächstenliebe? Wie erkennst du einen christlichen Chef an der Nächstenliebe? Wie erkennst du als Chef christliche Mitarbeiter an der Nächstenliebe? An dem werden wir erkennen, dass Menschen Jesus nachfolgen. Wie erkennen Menschen Jesus in unserer Church an der Nächstenliebe? Nicht an all dem, was rundherum läuft, sondern sie erkennen an der Nächstenliebe, dass wir Menschen sind, die Jesus nachfolgen. Und für das werden wir gehen. Und das ist wie die Grundlage von diesen goldigen Regeln, die wir miteinander werden anschauen. Es sind 7 goldige Regeln, die wir miteinander anschauen. Aber es baut alles auf dem, dass wir Menschen sind, die Nächstenliebe leben. Wir beten noch miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ich danke dir, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist. Und wir ehren dich, Heiliger Geist, dass du der bist, der die Liebe in unsere Herzen hier transportiert. Und dass wir in dieser Liebe leben dürfen, dass wir selber dürfen wissen, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Wir sind unheimlich viel wert in deinen Augen. Wir sind begabt, befähigt. Danke vielmals, dass die Liebe all das in unser Herz hier transportiert. Und lass uns Menschen sein, die das weitergeben. Lass uns Menschen sein, die diese Liebe weiter transportieren, das Leben von anderen Menschen. Dass Menschen in unserem Umfeld dürfen sehen, auch sie sind geliebte Menschen, auch sie sind wertvoll, auch sie sind angenommen. Und ich bete ganz speziell für so schwierige Momente, habe ich auch in meinem Leben, wo einfach Personen, die es schwer machen, die Liebe weiterzugeben. Und ich bete um das Wunder in unseren Herzen hinein. Dass wir dürfen die nächste Liebe leben, auch wenn sie uns nicht dran ist. Und dass sich ganz vieles darf verändern durch die gelebte nächste Liebe. Und Menschen dich dürfen finden. Dein Reich darf wachsen. Menschen dürfen gerettet werden. Menschen dürfen erlöst werden. Deine Family darf wachsen, Jesus. Für das bete ich. Amen.